Wenn wir nun zu Kaffee- und Herzrhythmusstörungen kommen, so stellen wir fest, dass wir eine bunte Bandbreite an Herzrhythmusstörungen, Kaffee keinen Effekt hat. Das ist insofern überraschend, als wenn man weniger Herzinsuffizienz hat und weniger Diabetes hat, würde man sich automatisch weniger Herzrhythmusstörungen erwarten, weniger Vorhofflimmern, weniger ventrikuläre Extrasystolen. Das scheint nicht der Fall zu sein, oder das ist nicht der Fall. Wenn ich nun die biologische Wirkung von Kaffee zusammenfasse auf das Herz-Kreislauf-System, dann würde ich mal sagen, dass die biologische Wirkung von Kaffee sich nicht auf Koffein reduzieren lässt. Die biologische Wirkung hängt sicher von der Kaffeezubereitung ab und eine schädliche Wirkung üblicher Dosierung, Konsumation konnte nicht dokumentiert werden. Ganz im Gegenteil. Mäßiger bis hoher Kaffeekonsum wirkt sich günstig für das menschliche Herz-Kreislauf-System aus. Kaffeegenuss in mäßigen bis hohen Dosen senkt das Risiko für Herzinsuffizienz und Diabetes. Und Kaffeegenuss in mäßigen bis hohen Dosen senkt die kardiovaskuläre Sterblichkeit. Und ich habe zwei Case-Reports gefunden bei Patienten mit einem Long-QT-Syndrom 1. Das ist das Schlimmste. Es gibt 5, 1 bis 5. Long-QT-Syndrom 1 ist das Schlimmere, das man haben kann. Wurde nach Energy-Drink-Konsumation ein Sudden Death, also dann war das Vorhofflimmern nicht, das Kammerflimmern nicht selbstterminierend, beziehungsweise durch Satypoint beobachtet. Es gibt auch eine Studie von Energy-Drinks an Patienten bei 24 Patienten mit Long-QT-Syndrom. In 3 dieser 24 Patienten wurde ein QTC-Anstieg von über 50 Millisekunden festgestellt. Das ist mit Sicherheit bedenklich. Daher glaube ich, ist es fair zu sagen, wenn man sagt, Energy Drinks bei Patienten mit angeborenen oder erworbenem Long-QT-Syndrom nicht unbedenklich sind.
Hippokrates wird zugeschrieben, gesagt zu haben, dass das erste Glas für die Gesundheit ist, das zweite für die Fröhlichkeit, das dritte für den guten Schlaf und, das nimmt wahrscheinlich schon viel meines Vortrages vorweg, jedes weitere Glas eine Gefahr. Und da gibt es tatsächlich Krebsarten, wir hatten sie schon erwähnt, Mund-Rachenraum, die weibliche Brust auch, die tatsächlich dosisabhängig und auch schon bei geringem Alkoholkonsum häufiger auftreten müssen. Und last but not least gibt es Blutkrebsarten und die sind eben in einigen Studien nicht miterfasst, Hodgkin-Lymphome, nicht Non-Hodgkin-Lymphome und die treten dosisabhängig seltener auf. Je mehr man trinkt, desto seltener kriegt man diese Art von Tumor. Wein und Intelligenz, eine Studie aus Kopenhagen, hat bestätigt, dass mit steigendem Intelligenzquotienten die Wahrscheinlichkeit steigt, einen Weintrinker vor sich zu haben. Und diese Studie gilt natürlich zunächst nur für Dänen, hat aber einen wichtigen Aspekt, dass es unabhängig von der Bildung war. Bleibt noch die Frage Mortalität, der härteste Endpunkt, den wir in der Medizin haben. Und da gibt es von O'Keefe diese Arbeit, der auch eine von den Kaffeearbeiten gemacht hat. Und da sieht man eben diese J-shaped Curve, wie eine J-Kurve, der Abstinenzler ganz links stirbt, bezogen auf eine gewisse Zeit, früher und schneller als der, der was trinkt. Die Kurve geht steil herunter bei niedrigen Mengen Alkohol und dann steigen die Kurven, gestrichelt für die Frauen, durchgezogen für die Männer, wieder an, sodass Frauen dann genauso schnell sterben wie Abstinenzler, wenn sie 2,5 Getränke pro Tag konsumieren und bei Männern sind es sogar 4.
Die Franzosen, ist den Autoren dieser Studie aufgefallen, essen viel ungesünder, jetzt wenn man die gesättigten Fettsäuren betrachtet, haben aber viel eine niedrigere kardiovaskuläre Mortalität. Und es hat dann nicht wirklich eine Erklärung dafür gegeben, weil die Franzosen auch nicht die klassische mediterrane Diät haben. Und dann ist in diese Regression der Weinkonsum hineinberechnet worden. Und dann, wenn man jetzt quasi den Effekt des Weins mit hinein berechnet, dann rutschen die Franzosen direkt auf die Regressionsgerade. Unten auf der X-Achse sehen wir wieder den Alkoholkonsum in Gramm pro Tag, also 10 Gramm circa ein Achtel oder ein Zettel. Und da sehen wir jetzt, dass wenn wir das, also auf der Y-Achse sehen wir die kardiovaskulären Ereignisse, also nicht die Gesamtmortalität, sondern fatale und nicht fatale kardiovaskuläre Ereignisse, es mit Weinkonsum eine signifikante Reduktion gibt, und auch mit dem Bierkonsum eine signifikante Reduktion, aber mit einem viel größeren Konfidenzintervall. Und der Rotwein oder der Weinkonsum bzw. der Alkoholkonsum führt auch zu einer Veränderung meines Lipidprofils. Da sind, und da geht es auch darum, ist es jetzt der Wein, ist es das Ethanol selbst und die Wirkung auf das HDL ist der Alkohol per se. Also wenn ich mein HDL steigern will, ist es egal, ob ich jetzt Bier, Schnaps oder Wein trinke. Die WHO sagt auch, 2 Getränke pro Tag mit 2 Tagen Pause in der Woche. Also man soll 2 komplett alkoholfreie Tage in der Woche einlegen.
Nun, wenn man sich anschaut, den Zusammenhang Alkoholkonsum und ventrikuläre Arrhythmien, so sieht man eine relativ flache Kurve mit unter Berücksichtigung der Konfidenzintervalle hier kein statistisch signifikanter Zusammenhang, hier bezogen auf die Standarddrinks pro Woche. Was den plötzlichen Herztod anbelangt, ist die Situation so, dass wir eine U-Shape Curve sehen, das heißt bei geringen Mengen Alkohol, etwa 7 Standarddrinks pro Woche, kommt es zu einer Abnahme des Risikos für plötzlichen Herztod und hier heruntergebrochen auf unterschiedliche konsumierte alkoholische Getränke sieht man überraschenderweise eine Zunahme für Bier und Cider und einen protektiven Effekt für Weißwein. Heute kennen wir relativ gut einzelne Mechanismen, die diesen Zusammenhang triggern können. Binge-Drinking kann zum Beispiel zu einer Aktivierung, zu einer Stressaktivierung der Januskinase führen und dadurch verstärkt Calcium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum freigesetzt werden und dadurch die atriale Arrhythmogenität gesteigert werden. Nun bringt es etwas, abstinent zu sein im Hinblick auf das Auftreten, auf das Auftreten von Vorhofflimmern. Und Schlussfolgerung dieser Studie, dass bei Patienten mit Vorhofflimmern und mäßigem Alkoholkonsum die Alkoholabstinenz assoziiert ist mit einer Reduktion des Vorhofflimmern-Burdens, der Rezidivrate, des Schweregrads der Symptome und nebenbei wurde auch Gewicht und Blutdruck günstig beeinflusst.
Unbehandelte Menschen oder Patienten eigentlich mit Grad 1 Hypertonie. Die haben in einem Crossover-Design nach einer Auswaschphase zunächst 100 Gramm dunkle Schokolade, nämlich diese hier, erhalten, also eine Studie aus Deutschland, oder 90 Gramm, also isokalorisch, weiße Schokolade, nämlich diese hier. Und nach einer weiteren Auswaschphase dann wiederum für 2 Wochen die andere Schokolade. Und der Blutdruck ist ganz ordentlich abgefallen, muss man sagen. Das ist 24-Stunden-Blutdruck von 135 auf 124 mm Hg systolisch. Also ist ein beträchtlicher Blutdruckabfall mit der dunklen Schokolade. Tatsächlich ist es so, dass Schokoladekonsum, hier 7 Observationsstudien zusammengefasst, über 100.000 Teilnehmer, immer der höchste versus der niedrigste Level von Schokoladekonsumation. Es wird nicht unterschieden, dunkle, helle, weiße etc., Milchschokolade. Also jedenfalls dürfte schon eine Risikoreduktion bestehen, um etwa da relativ ausgeprägt um 20% oder so für kardiovaskuläre Erkrankungen. Für Herzinsuffizienz war nichts nachweisbar und auch die Schlaganfall, das Risiko für Schlaganfall wurde hier in dieser Meta-Analyse eindeutig, also scheint reduziert zu werden durch Schokoladekonsum. Das ist eine Nature-Arbeit, die möchte ich Ihnen nicht unterschlagen. Was die gefunden haben, ist, dass es eine Rolle spielt, wenn man dieses Epikatechin, also diese Flavonole resorbieren möchte, ist es wichtig, was man dazu isst. Und was ganz schlecht ist für die Resorption von Epikatechin zum Beispiel, ist, wenn man Milch dazu isst, dann sinkt nämlich die Resorption ganz deutlich ab. Also Milchschokolade hier viel schlechter sozusagen als dunkle Schokolade oder auch dunkle Schokolade mit Milch.